Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, liebe Supporter. Mein Name ist Robin, mir gegenüber sitzt der Tom.
Hallo.
Wir haben uns mal wieder eingefunden, um einen wunderschönen Podcast für euch aufzunehmen aus der Reihe Hooked on Topic. Und mit einem Blick auf das letzte Jahr fiel mir auf, nach deiner Anregung, dass genau in dieser Woche des letzten Jahres unsere, damals haben wir es Halbjahresbilanz herauskam genannt, herauskam. Mit dem Manu haben wir das damals aufgenommen von Inside Moin, genau. Der ist jetzt gerade...
Gleichzeitig eine Inside Moin-Folge.
Genau, der ist gerade nur im Geiste bei uns, das aber immer. Liebe Grüße, Manu. Also er ist nicht gestorben, er ist noch da. Es klang gerade so, als ob wir ihm gedenken müssen. Nein, es ist, soweit ich weiß, alles gut mit Manu. Jetzt gerade nur mit uns beiden, aber auch mit allerlei Spiele, lieber Tom. Denn es sind... Also, das erste Halbjahr 2020 wirkte auf Videospielebene für mich jetzt nicht wie das allerspektakulärste Jahr aller Zeiten. Es erschienen aber doch jetzt gar nicht mal so wenige durchaus relevante Spiele, fiel mir dann auf.
Also, mir ist aufgefallen, dass ich wenig vor allem durchgespielt habe bisher in diesem Jahr an neuen Sachen. Gerade als ich jetzt hier so gesammelt habe und so, das ist schon eine Liste an Spielen, die, also die sind zahlreich, aber wenige, bei denen ich jetzt sagen würde, oh, das sind meine Spiele des Jahres. Bevor wir da allerdings so richtig einsteigen, möchte ich mich einmal entschuldigen, dass in der letzten, also der letzten Folge Hooked on Topic wir ein Thema versehentlich doppelt behandelt haben.
Was?
Hast du die Kommentare gar nicht gesehen?
Nee.
Wir haben schon mal über Spiele sind Spiele zu lang geredet, sogar mit Gast Björn, aka Speckobst. Und zwar vor diversen Monaten.
Ja, ist gar nicht so lange her.
Ja, ich war auch überrascht, dass es gar nicht so wahnsinnig lange her war, aber es waren schon diverse Monate. Das Ding ist, ich habe ja den Vorschlag gemacht.
Oh, das hätte mir einfach eigentlich auffallen müssen. Ich kümmere mich um ein Topic.
Naja, aber ich habe ja den Themenvorschlag gemacht und es ist uns einfach beiden nicht aufgefallen. Und ich meine, ich habe in den Kommentaren auch geantwortet, ja, das musste ja irgendwann passieren. Yeah. Also ich bin ehrlich gesagt beruhigt, dass es erst jetzt passiert. Und es ist eine nochmal etwas andere Diskussion draus geworden, weil es halt ein aktuelles Beispiel hatte mit Last of Us, sodass es nicht auch eine komplette argumentative Doppelung ist, aber trotzdem nochmal sorry dafür, das war einfach ein komplettes Versehen.
Entschuldigung, finde ich aber auch sehr lustig.
Es ist auch lustig, ja.
Muss ich zugeben.
Ich finde, es war trotzdem ein guter Podcast. Aber
das war ein phänomenaler Podcast, lieber Tom.
Ich habe halt diese Kommentare gelesen und dachte so, what? Weil selbst als ich die Kommentare gelesen habe, musste ich erstmal nachgucken.
Ja, ja.
Ach so. Nee, aber das zeigt mir auch nochmal alles, was ich arbeitstechnisch vor mehr als 2 Wochen gemacht habe, wird halt nicht gespeichert.
Absolut.
Das ist auch immer so dieses Ding, wenn manchmal man in Kommentaren Gags sieht aus Videos, die man veröffentlicht.
Ja, nie eine Ahnung, was davon.
Also gerade bei Time to Drive oder so, wenn dann Sachen angesprochen werden in den Kommentaren, ich denke so, das ist jetzt eine Anspielung, aber es ist so lange her jetzt schon wieder für mich. Das so.
Auch im Discord, wenn irgendjemand da irgendeine Anspielung macht und dann davon erzählt, weißt du noch alles? Nee, Digi, das ist ein Jahr her. Ich habe literally keine Erinnerung an irgendetwas, was 2019 passiert ist.
Manchmal fällt uns das ein bisschen schwer, deswegen normalerweise hat es dann keine inhaltlichen Konsequenzen, aber
well. Nun ja, dass es die Halbjahresbilanz 2020 schon gab, können wir ausschließen zumindest. Deswegen wählen wir auch dieses Thema an dieser Stelle. Wie wollen wir das denn machen, Tom? Soll ich einfach mal Spiele vorschlagen oder da du ja ein paar weniger hast, möchtest du das dann lieber bisschen vorschlagen? Wie gefällt dir das am liebsten? Hast du überhaupt
einen Favorite? Ich hätte jetzt vorgeschlagen, einfach abwechselnd über
dann machen wir das
abwechselnd
so.
Spiele reinzuschmeißen.
Dann machen wir das doch so.
Okay.
Fang du doch mal an, lieber Tom.
Ich fange an mit einem Spiel, das viel gescholten ist, mit dem ich nochmal sehr viel Spaß hatte, aber ich kann total verstehen, warum es viel gescholten ist, nämlich Warcraft 3 Reforged, was gemeinhin als Versagen gilt und es ja auch auf mehreren Ebenen war. Warcraft 3 Reforged war kein guter Release, da haben diverse Features gefehlt, Multiplayer hat nicht so funktioniert, wie es sollte, es hat einem sogar noch Sachen weggenommen vom alten Warcraft 3. So macht man das nicht, so ist man das auch eigentlich nicht gewohnt von Blizzard, eigentlich, weil das für ein altes Blizzard gilt, das es nicht mehr gibt. Das Ding ist, ich habe halt einfach die Kampagne von Reign of Chaos gespielt und hatte Time of my life. Also das hat mir nochmal wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Spiel neu zu erleben in dieser aktuellen Optik. Und auf einem modernen System. Und daher hat das für mich eigentlich das erfüllt, was es sollte. Ist natürlich auch schade, dass es auf der Ebene wenig neu gemacht hat. Ne? Es war ja mal geplant, richtig Cutscenes neu zu machen und so. Das wurde ja alles sein gelassen. Und nichtsdestotrotz habe ich einfach für mich noch mal gemerkt, Warcraft 3 ist ein super Spiel. Ich bin ja generell jemand, der die neue Optik durchaus ganz schick findet und hatte da dann noch mal richtig Freude mit. Unabhängig davon, dass es so aus ein paar Schritten weiter weg wirklich kein so guter Release war.
Ich mag an so diesen Rückblicken auch am Halbjahrespunkt durchaus, dass man halt Sachen nochmal rekontextualisieren kann, weil Meinungen, also nicht, dass die Meinungen sich jetzt unbedingt ändern, aber man gewinnt einen neuen Blick auf Spiele im Vergleich dazu, wie man auf sie geguckt hat, unmittelbar nach Release. Und da ist, finde ich, Warcraft 3 Reforged ein ganz gutes Beispiel für, weil halt A, die Industrie brannte, als das rauskam, gefühlt. Also das war ja wirklich für eine Woche das Thema. Fans waren auf Blut aus, fast schon so fehlerhaft, wie diese Collection war oder wie dieses Remake war, Remaster, wie man das nennen möchte. Und ich finde es halt jetzt darauf, zurückzublicken, weil man A, eben ein halbes Jahr Zeit ins Land hat ziehen lassen, weil ich B, auch mit so jemand wie meinem Bruder Tom, der kein großer Videospieler ist, der immer mal wieder was spielt, so nebenbei, viel FIFA. Der hat im Urlaub bei uns, wo wir bei den Eltern zu Besuch waren, die Kampagne quasi komplett durchgespielt oder teilweise durchgespielt. Und ihm würde niemals auffallen, dass da irgendwas falsch dran sein soll an dieser Collection. Und C, weil es hier so schön einen schönen Vergleich gibt mit Command & Conquer Remastered.
Oh, das stimmt.
Das erschien dann im, wann war es denn? Ich habe es mir aufgeschrieben. Am 5. Juni, genau, im letzten Monat, erschien diese Collection der ersten beiden Command & Conquer Spiele, Red Alert 1 und Command & Conquer 1. Und das ist ja eine Collection, die also wirklich sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Ich habe mir gerade heute Morgen auch den No-Clip-Doku dazu angeguckt, was ganz interessant war. Und das finde ich auch nochmal sehr interessant, diesen Vergleich zu tätigen zwischen diesen beiden Spielen. Denn wenn man als Außenstehender drauf guckt, also angenommen jetzt mal mein Bruder, der diese einfach spielen würde und das war's. Ich glaube nicht, dass der benennen könnte, welches dieser Spiele jetzt das ist, was von der Community verhasst wird.
Ja, ja, ja.
Und das, also ich, das soll nicht heißen, dass ich sage, ich verstehe das nicht, warum das so verhasst ist, Warcraft 3 Reforged, und dass die nicht legitim sind, aber es ist zumindest eine interessante Beobachtung. Weil bei mir wäre es auch so wie bei dir, ich habe es immer noch nicht intensiv gespielt im Singleplayer, aber ich würde da auch genauso meinen Spaß dran haben wie du oder mein Bruder.
Hängt halt total von Erwartungshaltung ab und von dem, was man möchte. Wenn du A, nicht verfolgt hast, den Release des Spiels, und B, einfach nur die Kampagne nochmal spielen möchtest, dann gibt es wenig, was gegen dieses Spiel spricht.
Mhm.
Wenn du aber verfolgt hast, was das ist, dann hast du ja mitbekommen, wie viel ambitionierter eigentlich die Absichten waren, wie das nach und nach runtergeschraubt wurde und wie dann das finale Produkt einfach nur, in Anführungszeichen, ein Remaster dieses alten Spiels ist.
Mhm.
So. Und bei Command & Conquer war das Ding, sie haben von Anfang an kommuniziert, was es sein soll, sie hatten von Anfang an ihre Ambitionen in Check und haben dann genau das abgeliefert und haben mit der Community die ganze Zeit zusammengearbeitet und die dann auch noch bezahlt für ihre Zusammenarbeit. Also es ist so, da kommt eigentlich alles zusammen, genau so macht man es und nicht anders.
Ja.
Und da wurden dann noch Sachen mitveröffentlicht, so Behind-the-Scenes-Sachen und so, was jetzt bei Warcraft 3 Reforged gar nicht passiert ist. Von daher ist man muss natürlich sagen, die alten Command & Conquer-Spiele sind an und für sich sehr viel simplere Spiele als Warcraft 3 schon damals war, ne? Das hat ja in sich dieses sehr große Vorhaben der epischen Story mit Cutscenes und allem drum und dran. Also klar, dass das dann auch die größere Aufgabe ist, aber trotzdem schade. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich hatte meinen Spaß.
Ich finde da, ich habe jetzt gerade meinen Punkt, während ich es gesagt habe, vergessen.
Oh, Entschuldigung.
Nee, gar nicht. Was ich da nochmal so interessant finde bei Command Conquer und Warcraft 3, die ich jetzt einfach mal zusammenwerfen werde hier bei der Besprechung, ist, das habe ich auch erst dann durch die No-Clip-Dokumentation herausgefunden und erfahren, ist, dass ja das gleiche Unternehmen aus Malaysia an beiden Spielen gearbeitet hat, an der grafischen Überarbeitung.
Ach, waren die auch die
genau.
D-Modelle gemacht
haben? Ja, also bei InnoClip werden, wenn die aufzählen, was sie gemacht haben, wird auch Warcraft 3 Reforged schon aufgezählt.
Ich habe gar nicht drauf geachtet oder das groß registriert.
Ja. Und das,
witzig.
Und auch das finde ich halt zumindest spannend, einfach weil auch ein Aspekt war, der dann an Warcraft 3 Reforged durchaus.
Weil sie es ja erst 3D machen wollten und bei Command Conquer, nicht sicher waren, machen wir jetzt 3D, 2D und dann wurde es doch 2D, aber
das finde ich ja deshalb interessant, weil bei Warcraft 3 Reforged wurde das halt dann, einfach weil die Grundstimmung so mies war, auch als was Schlechtes halt dargestellt, dass halt das an eine Drittfirma quasi ausgegeben wurde. Ich habe da auch auf Reddit diverse Threads zugelesen, bei Command & Conquer ist das gar kein Thema und auch die grafische Überarbeitung kommt hier gut an, einfach weil die Grundstimmung zu diesem Spiel so viel positiver ist, glaube ich. Ist ein wahnsinnig interessanter Vergleich, wie man es richtig macht und wie man falsch macht. Ich glaube auch, wie viel Kommunikation einfach wert ist und wie wichtig das ist.
Ja.
Unabhängig davon, was das Spiel jetzt im Endeffekt ist, was die Erwartungen sind, die du wächst und wie du es kommunizierst, was du machst, kann komplett darüber entscheiden, ob das Spiel irgendwie angenommen wird oder nicht angenommen wird.
Absolut.
Unabhängig davon sind die ganzen, das wird auch in den Kommentaren immer mal wieder geschrieben, wenn wir darüber reden, auch völlig zu Recht, diese ganzen Aussparungen im Multiplayer-Bereich sind natürlich unentschuldbar bei Warcraft 3 Reforged gewesen, genauso wie, dass es plötzlich nur noch über diverse halboffizielle oder nicht offizielle Umwege möglich war, den richtigen Classic das Classic Warcraft 3 noch zu spielen, zu starten, weil sobald du es online verbunden hast, es quasi in den Warcraft 3 Reforged Client umgewandelt wurde, wo du dann nur die Grafik quasi umstellen kannst, aber die war nicht 100%ig die gleiche wie früher. Das ist alles mega, mega, mega weird gewesen und unnötig gewesen einfach.
Ja, total. Ja, es ist so, aber das, also Blizzard ist momentan sowieso eine Firma mit vielen Fragezeichen drumherum. Falls ihr übrigens gerade Störgeräusche gehört habt, dann lag das an unserem Mischpult. Ich habe nämlich gerade welche gehört. Es kann aber sehr gut sein, dass das nur wieder der Kopfhörerausgang war.
Okay.
Also vielleicht habe wirklich nur ich die gehört.
Ja, aber schade, wenn wir schon wieder einen Mischpult verschleißt haben.
Naja, wir hatten, also im letzten normalen Hooked FM hatte ich ganz am Anfang diese Störgeräusche und dann habe ich ein bisschen rumgedreht hier am Kopfhörerausgang und dann ging es wieder.
War die in der Aufnahme auch drin?
Nee, in der Aufnahme war nur ganz am Anfang, als du angefangen hast zu reden, so ein leichtes Stocken, aber überhaupt nicht das, was ich gehört habe.
Okay.
Und das hat mich verwirrt.
Ja,
ja, Technik. Nun, mach du doch weiter mit einem nächsten Spiel.
Ich würde auch hier zwei Spiele ganz gerne zusammenfassen, weil ich hier einfach mal die VR-Sektion aufmachen würde. Und die ist sehr kurz im Jahr 2020, zumindest wenn wir über größere Releases reden. Ich gebe gerne und offen zu, dass ich da dieses Jahr auch nicht so richtig involviert mehr war. Also es erscheinen ja auf PlayStation VR ständig kleinere Spiele, auch auf Oculus, da gibt es diverse andere Kanäle, die da sehr mehr so informiert sind. Ich empfehle da immer wieder gerne, mache ich auch jetzt gerade ganz gerne nochmal, PlayStation VR Parole heißt das, glaube ich. Wenn ihr nach PSVR Parole sucht, dann findet ihr das. Ist ein toller PSVR-Channel, der da alles kritisiert und reviewt und bespricht. Super gut. Aber die einzigen wirklich großen Releases dieses Jahr waren eigentlich Half-Life Alyx auf dem PC und Iron Man VR auf der PlayStation. Und Iron Man VR kann man schnell wegfrühstücken, weil wir da gerade erst drüber geredet haben. Genau, guckt da gerne, sucht einfach mal nach Iron Man VR und hooked oder auf unserer Website nach allem nach.
Der vorletzte Podcast
gewesen. Oh, echt, ja? Weiß ich so früh noch? Kam ich schon länger hervor. Ja. Also war mittelmäßig. I get it. Also es hat eine coole Idee und das Gameplay ist grundsätzlich cool, aber alles drumherum ist irgendwie ein bisschen doof. Aber was sehr viel interessanteres Spiel ist natürlich Half-Life Alyx. Denn A, haben wir da ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu und B, ist das halt wirklich ein Spiel gewesen, was das eines der wenigen VR-Spiele war, das so diese Barriere durchdrang von da berichten jetzt nicht nur die VR-Dinger drüber, sondern das ist wirklich ein Diskussionsthema in der Spielindustrie allgemein.
Und ja, auch verständlich, weil es ein freaking Half-Life ist.
Oh ja.
Und wir ewig kein neues Half-Life hatten. Ich mag Half-Life Alyx sehr gern. Ich habe in den letzten Wochen mehrfach den Drang gespürt, dieses Spiel nochmal spielen zu wollen. Aber der Zugang ist halt nicht so einfach, weil gerade wieder die Oculus ja bei dir liegt. Und dann es ist halt so dieses Ding, man hat gerade Bock drauf und dann müsste ich erst zu dir gehen und mir das abholen oder es mir am nächsten Tag bringen lassen und bis dahin habe ich es wieder vergessen. Aber das Verlangen ist durchaus da und bei mir hat es auch das Verlangen eigentlich nach einem Valve Index geweckt, aber das ist einfach zu teuer, sowohl privat als auch das jetzt einfach mal so über Arbeit zu holen, ohne großen echten Bedarf.
Ja.
Und deswegen werde ich da auch noch eine Weile drauf verzichten. Aber das, was ich, als ich es gespielt habe, hatte ich zwar auch meine Probleme damit an bestimmten Stellen. Ne? Bei der Story sind wir uns ja beide recht einig, dass das ein bisschen zu sehr diese Marvel-artigen Haha-lustig-Dialoge sind, die halt nie aufhören. Und das mag ich auch nicht sonderlich. Aber gameplay-technisch hat mich das voll abgeholt, atmosphärisch hat mich das voll abgeholt. Und für mich war es halt ein schöner Wiedereinstieg ins Half-Life-Universum und auch ein potenzieller Blick nach vorn fürs Half-Life-Universum.
Ja, das ist für mich das Spannendste an dem Projekt, dass es ja sehr sicher zu sein scheint. Zumindest sind sie, ist Valve damit auch nicht subtil, dass sie mehr noch damit machen wollen.
Es heißt bei Valve, dass ein kleines Team seit 2018 an einem neuen Projekt arbeitet.
Ja, das hat das Valve selbst kommuniziert?
Oder? Valve haben das selbst gesagt, okay. Ja, das ist auch in diesem The Final Hours.
Das habe ich mir auch gefragt.
Half-Life Alyx. Ich habe mir das selbst nicht geholt und habe da noch nicht selbst reingeguckt. Ich habe nur ein paar der Informationen gesehen, die aus diesem Ding stammen.
Um zu erklären, was das ist ein, also Final Hours Off ist so eine Reihe von Geoff Keighley, das eigentlich immer so Artikel sind. Und für Half-Life Alyx haben sie daraus eine Steam-App gemacht, die man sich kaufen muss. Kostet irgendwie 5 oder 8 Euro oder sowas, habe ich jetzt gerade gemacht.
Das war bei vorherigen Sachen, glaube ich, auch schon ähnlich, dass das so interaktive Sachen waren.
Also ich, bei Portal 2 vielleicht, ja. Also ich kenne aber auch, also ich kenne halt mehrere dieser Final Hours-Dinger als Artikel, die ich gelesen habe, aber ich weiß jetzt auch nicht, bei welchen sie das wie gemacht haben. Aber hier, das ist wirklich nochmal was sehr Einzigartiges. Also ich habe mir das noch nicht im Detail durchgelesen, aber das ist halt wirklich so ein digitales Magazin mit aber auch vielen interaktiven Dingen. Du hast zum Beispiel eine Studiotour von dem Stockwerk bei Valve, auf dem dieses Spiel entwickelt wurde, was super, super interessant ist. Also du kannst da wirklich auch mit WASD rumlaufen drin, in so einem statisch fotografierten, fotografierten Umgebung, was super cool aussieht und super, super spannend ist. Und du kannst die Sachen dann so ein bisschen versuchen zu lesen, die an den Whiteboards stehen und so. Wie gesagt, detailliert durchgelesen habe ich es noch nicht, kann ich aber auf jeden Fall allein von diesen wenigen Features, die ich gesehen habe, schon empfehlen, weil es eine super coole Idee ist. Ja, das ist die Frage. War Half-Life Alyx ein Blick nach vorne? Weil ich habe, also das ist dann schon auch, ich habe das Gefühl, das ist größtenteils verpufft. Die möglichen Einfluss, den das haben, hätte haben können auf VR, weil danach dann so nichts mehr so richtig kam. Also
inwiefern verpufft?
Ich glaube, damit halt das Interesse an VR dann auch bestehen bleibt, das kurz ja anwuchs davon, da war das Problem, danach kam dann nichts mehr, was so dieses Interesse weiterentwickeln
du
konnte.
Andere,
ne? Genau, da war Alyx nicht dran schuld. Aber nee, genau. Es kam halt raus und dann wurde darüber 2-3 Wochen auch wirklich aktiv drüber geredet. Aber dann war es das leider schon, weil da halt jetzt Iron Man VR kam, ist aber auch eine andere Plattform.
Genau.
Und weil danach dann nichts mehr so richtig kam, was diese Konversation aufrechterhalten kann. Und ich glaube, das ist halt ein Problem, was sich diese Plattform bei jedem größeren Spiel so ein bisschen entgegensieht, dass es ein so ein Tropfen ist, der dann aber also schon wieder verschwunden ist, dessen die Wellen diese Tropfen generiert hat, bis dann der nächste Tropfen kommt, ein halbes Jahr später. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem, die Plattform gerade hat.
Ja, ist halt ein VR. Genau, ist ein VR-Problem.
Ja.
Ja, da weiß ich sowieso nicht, wie ich da in die Zukunft sehen soll, ob irgendwann neue Geräte rauskommen, die auch preislich in eine Region kommen, die dann wieder erschwinglich wird, weil sowas wie PlayStation VR hat, glaube ich, sehr viel getan für VR, weil es eben so leicht zugänglich ist und da hast du dann schon einiges an Spielen, sowohl von Sony als auch von Third-Party-Entwicklern und kriegst einen sehr guten Eindruck davon, ist aber heute technologisch halt sehr zurückhaltend.
Ja,
und
ist altbacken ein bisschen.
Was
lustig ist, war das für eine VR-Brille zu sagen. irgendwie.
Ja, schon irgendwie. Aber naja, die Grafik, die du da siehst, ist ja eigentlich unter PlayStation 4-Niveau.
Ja, auf jeden Fall.
Weil das ja einfach nicht geht, alles gleichzeitig und in der Framerate zu rendern. Und dahingehend war Half-Life Alyx halt für mich nochmal ein Aha-Moment, weil das so gut aussehendes VR hatte ich vorher noch nicht gesehen und auch so sich gut anfühlendes VR, weil die höhere Framerate tatsächlich bei mir dazu geführt hat, dass ich problemlos in First Person spielen konnte, was in PlayStation VR einfach nicht ging, weil mir da schlecht wurde. Zumindest mit so freien Bewegungsmethoden. Ne? Also ich konnte mit Analogstick steuern in Half-Life Alyx und mich frei umgucken und mir ist nicht schlecht geworden. Und das war normalerweise nicht möglich.
Kein Snap-Turning, sondern
genau,
normales.
Das ist eine Option in dem Spiel, aber ich habe es nicht gebraucht, was sich sehr gut angefühlt hat. Und sehr gut angefühlt ist einfach so, also das passt, finde ich, sehr zu dem Spiel, weil fast alles, was ich darin gemacht habe, sich sehr gut angefühlt hat. Und dieses Telekinese-Ding mit der Hand fand ich, war ein schönes Feature.
Ja.
Du kannst natürlich mehr beurteilen, was davon neu oder nicht neu ist. Und das war ja eine der Kernenttäuschungen bei dir, dass das dann doch recht wenig bei rumkam. Aber mich persönlich stört es dann nicht so sehr, weil ich halt dann doch so viel Spaß mit diesem Spiel hatte und das so faszinierend fand. Und für mich diese Features eben sich neu angefühlt haben. Ja. Und wenn ich mir dann halt die Spiele angucke, die Ähnliches machen, dann ist das halt ein ganz schöner Schritt zurück auf allen anderen Ebenen.
Genau, genau.
Und das ist dann so, also von daher ist Half-Life Alyx halt so ein Komplettpaket.
Für das zusammen, ja, genau, genau, das wollte ich auch sagen. Das auf jeden Fall, verstehe ich komplett. Möchtest du noch mal zu einem weiteren Spiel kommen, weil viel mehr habe ich jetzt gerade auch nicht dazu sagen. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Ganz, ganz kurz vor Half-Life Alyx, was am 23. März erschien, am 5. März erschien auch Black Mesa endlich. Das Remake des ersten Half-Life-Spiels, was zunächst eine Mod war und auch so released wurde, kostenlos und dann aber ohne den Xen-Part, weil der quasi ein eigenes Spiel fast schon werden sollte, also komplett überarbeitet. Und dann wurde das noch weiter verschoben und schließlich halt als eigenes Spiel verkauft mit dem Segen von Valve bei Steam. Und am 5. März erschien dann eben auch endlich das letzte Kapitel und dann als Komplettpaket Black Mesa habe ich mir dann auch gekauft. Ich habe bei Giga Games damals die Mod-Version oder die kostenlose Version getestet tatsächlich und habe das sehr, sehr gemoddet, aber es ist ja ewig her, das heißt, da kann ich mich kaum mehr dran erinnern. Und ich habe immer noch vor, das mal nachzuholen, habe ich aber noch nicht gemacht. Fand ich aber immer noch, also ich finde das sehr irgendwie lustig, dass Black Mesa irgendwie 10 Jahre in Entwicklung ist und dann kommt es 2 Wochen vor einem neuen Half-Life-Spiel raus, was ein sehr lustiger Zufall
ist. Stimmt, ja. Ich habe noch gar nicht so drüber nachgedacht, das fühlte sich so absichtlich an.
Ja, May, also May, ich kann es mir irgendwie fast
vielleicht
nicht vorstellen.
Vielleicht haben sie es jetzt noch so, weißt du, so die 2 Monate polischen wir jetzt einfach.
Ja, ich frage mich, ob das wirklich so ist, dass sie sich darüber gefreut haben, weil, also ich würde mir ja denken, dass viel, also dass es noch aufregender wäre für die Entwickler und dass es noch mehr Presse generieren würde, wenn sie mitten erscheinen würden in der Dürre von Half-Life-Spielen, wenn sie das eine Half-Life-Spiel sind, was rauskommt, weißt du?
Ich glaube aber ehrlich gesagt, das hat ihnen eher geholfen.
Ja.
Weil halt Half-Life ist so alt, dass viele junge Spieler da, glaube ich, gar keine Berührung mit haben. Und ich glaube, Half-Life Alyx hat ein wesentlich weiteres Netz gespannt, allein in der Berichterstattung und auch bei Streamern. Und hat dann potenziell Black Mesa eher noch die Türen geöffnet, ist aber komplette Spekulation an dieser Stelle. Ich habe das selbst noch nicht gespielt, hat es jetzt bisher auch noch nicht so richtig vor, weiß ich nicht. Vielleicht streamst du das mal. Kann ich
mir da angucken. Ja, maybe, habe ich auch so ein bisschen im Kopf gehabt. Ja, noch so ein Vergleich, das sind 2 Spiele, über die wir sehr wahrscheinlich nicht ausführlicher drüber reden werden, aber was ich auch sehr lustig fand, ist, dass innerhalb der gleichen Woche dann auch Gears Tactics und XCOM Chimera Squad erschienen. Auch da ziemlich lange
Spiele
Dürre.
Die kommen heute alle in Paaren.
Ja, es ist halt so eine lange Dürre von Spielen in dem Genre oder in dem Franchise und dann denkt sich Gears Tactics so, ich will das neue XCOM und dann kündigt 2K einfach 2 Wochen vor Release an. Übrigens in der gleichen Woche bringen wir jetzt einfach unser XCOM-Spiel raus, was ich immer noch recht amüsant finde.
Ich habe auch das Gefühl, sind beides Spiele, die waren da und dann waren sie wieder weg.
Ja, das stimmt. Ich persönlich fand Gears Tactics nochmal eine ganze Ecke besser.
Das ist doch schön.
Ja.
Unerwartet.
Auf jeden Fall, ja.
Die machen jetzt was für Stadia, die Leute.
Stimmt, das ist Splash Damage.
Splash Damage, ne? Ja. Okay, dann schmeiße ich mal ein Spiel rein, zu dem ich aufgrund aktueller Anlässe eine komische Beziehung habe, nämlich Animal Crossing New Horizons, das mich dieses Jahr wahnsinnig viel beschäftigt hatte. Animal Crossing hat halt das Problem, für das es nichts kann, zumindest aktuell, dass es bei mir wahnsinnig mit Dani verbunden ist, weil wir, also ich habe das, mein erstes Animal Crossing war New Leaf auf dem 3DS, dass ich sofort sehr viel mit Dani zusammengespielt habe. Das war das Spiel, weshalb sie sich dann einen eigenen 3DS geholt hat und dann haben wir das sehr viel zusammen oder einfach zusammen nebenher gespielt, auch über ein ganzes Jahr verteilt, sogar noch ein bisschen länger und haben uns jetzt sehr gefreut auf den Switch-Release und haben auch das wieder sehr viel nebenher und zusammen gespielt und dann aber auch mit Mats und Amelie und mit dir und Lucy und es hat ja gefühlt jeder Animal Crossing New Horizons gespielt, als es rauskam und es ist auch ein super Spiel, dieses sehr viel geleitetere, hat nicht die Kreativität limitiert, die man hat in dem Spiel. Stattdessen hat es das nochmal eher verstärkt, weil man durchs Crafting so viel mehr Möglichkeiten hat, sich da selbst zu realisieren auf seiner Insel. Wenn ich mir angucke, was Leute online da posten, dann ist das der absolute Wahnsinn, was man tatsächlich machen kann in dem Spiel, was ich nur nicht kann, weil ich einfach da gar nicht
Geduld.
Geduld ist das eine, einfach die Gedankengänge überhaupt mal zu haben. Das ist ja eine gewisse Kreativität, die da auch zum Einsatz kommt. Und so viel Gedanken verschwende ich in der Regel gar nicht daran, sondern ich denke mir so, ich mache das jetzt hier und das ist hübsch und ach, und dann ist fertig. Es hat mich sehr lange wieder beschäftigt, jetzt die letzten Wochen weniger, obwohl jetzt auch dieses Sommer-Update rauskam. Aber das Sommer-Update habe ich bisher nicht gespielt, einfach weil jetzt ja auch die Trennung war zwischen Dani und mir und das einfach zu sehr wehtut. Mhm. Und dann kann ich das gerade nicht spielen und ich weiß auch nicht, wann ich wieder Animal Crossing spielen kann. Aber dafür kann halt Animal Crossing nichts, deswegen trotzdem eine ganz große Empfehlung für dieses Spiel, das ja sogar du gespielt hast, der du vorher gar keine große Verbindung mit Animal Crossing hattest. Und ich weiß, bei dir hat es jetzt nicht so sehr gezündet, aber ja, trotzdem, du hast es eine ganze Weile
gespielt. Oh ja, genau, ich habe es mehrere Dutzend Stunden gespielt. Was du halt sagst mit dem linearen, dem Teil, ist halt das Interessante, weil ich glaube, das war der Teil, der mich dann da dran am Ball gehalten hat, weil ich habe das Spiel so ungefähr 50 oder 60 Stunden gespielt, was extrem fucking viel ist für ein Videospiel bei mir. Und das habe ich halt gemacht, weil ich in der Zeit relativ gut durchgeleitet wurde, immer ein Ziel vor Augen hatte, Sachen zum Freischalten, halt immer was hatte, worauf ich hingearbeitet habe. Und als das halt wegfiel, als man dann so in dieses sehr offene reinkommt und gesagt, okay, jetzt mach einfach mal deinen eigenen Spaß, da war ich dann so ein bisschen draußen, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche dann eine Motivation. Ich habe jetzt, ich habe vorher, also ich habe
halt. Hast du das gerade gesagt?
Genau, ich habe ein bisschen Credits gespielt, genau. Und mir ist halt dann auch aufgefallen, auch während dieser Zeit, die ich dann das intensiv gespielt habe, ich habe halt nie groß meine Insel designt und Sachen einfach gemacht, weil sie schön aussehen oder so. Ich habe immer Bäume gepflanzt, wie es am effektivsten ist und habe immer so nach den wie ich die Spielmechanik am effektivsten ausnutzen kann und so ein bisschen so gespielt. Das hat mir halt Spaß gemacht und ich hatte auch das Gefühl, dass das Spiel das durchaus supportet. Es bedarf viel zu viel Arbeit, herauszufinden, wie man Bäume pflanzen muss am effektivsten, um am effektivsten da vorbeizulaufen, weil weil in einem Stadium wächst ein Baum nur, wenn er zwei Felder bis zu seinem nächsten Baum hat. In einem anderen Stadium braucht er nur noch ein Feld. Das heißt, du könntest es dann umpflanzen, nachdem er ein bisschen gewachsen ist. Wenn es aber zu nah dran ist, weil die Kamera, das ist mein größter Kritikpunkt am Spiel, weil die Kamera einfach nicht für alle Situationen gut geeignet ist. Zum Beispiel, wenn du viele Bäume in einer Reihe hintereinander baust und nebeneinander baust, dann siehst du einfach dahinter nicht, was abgeht. Du läufst dann unter diesen Bäumen hindurch und das wird alles komplett verdeckt von den Baumkronen. Und dann siehst du einfach nicht, was auf dem Boden liegt. Und da halt einen Weg zu finden, wie man am effektivsten dann die Früchte darunter schütteln kann, ohne einfach nichts zu sehen, da habe ich bestimmt 4-5 Stunden Recherche und dann Implementation reingesteckt, dafür, dass ich dann relativ bald danach es nicht mehr gespielt habe. Aber das hat Spaß gemacht trotzdem.
Aber ein guter Punkt mit der Kamera. Eigentlich bräuchte das Spiel so ein Ding wie bei die Sims, wo du auf eine Taste drückst und dann werden ja dort zum Beispiel alle Wände bis auf ihre Ansätze ausgeblendet und das bräuchte das hier mit allen Objekten, dass du quasi dann nur noch den Stumpf siehst, aber der Baum ist schon noch da, dann kannst du wesentlich besser
planen. Was mich zumindest überrascht, ist, dass sie das halt nicht, also wie in einem RTS oder so, aber auch in vielen Third-Person-Spielen einfach ausblenden, wenn die sehen, okay, die Kamera wird gerade blockiert.
Machen sie an manchen Stellen. Wenn du hinter einem Gebäude bist und so zum Beispiel und da dann einen Weg baust, dann blendet es das Gebäude aus und macht die Kamera weiter nach oben. Also es ist schon.
Aber auch nur, wenn du nicht immer.
Nicht immer.
Ich weiß, was du meinst. Also das ist so ein bisschen finicky, dass er das dann tatsächlich macht. Weil
deswegen, es wäre einfach schön, selbst die Kontrolle drüber zu haben.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich weiß auch nicht, was dagegen spricht. Aber das ist halt so ein Nintendo-Ding.
Das ist
ich
eine ganz, ganz wenige Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe.
Naja, also ich weiß zum Beispiel auch nicht, was dagegen spricht, dass man beim Dodo sofort sagen kann, was man möchte, dass man nicht immer so ewig warten muss, wenn man Leute zu sich auf die Insel holt und so. Also ein paar Sachen sind einfach sehr kompliziert. Aber ein super schönes Spiel. Ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich es in einem Jahr wieder spielen.
Ja, also Lucy ist tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, also sie hat zumindest jetzt auch mehrere Tage nicht mehr gespielt. Irgendwie eine Woche oder mehr, vielleicht sogar zwei Wochen, bin ich ganz sicher.
Ich wollte mir halt eigentlich das Sommer-Update angucken.
Genau, das hat sie halt noch mitgenommen und war da auch sehr, sehr begeistert.
Der Herbst ist bestimmt auch so schön.
Ich habe ihr so gezeigt, diesen Trailer gezeigt von den Meerjungfrau Sachen, die du bauen kannst. Also du kannst jetzt halt schwimmen und Meerjungfrau-Sachen bauen. Und die Reaktion war großartig. Das hat sie dann noch gemacht, aber dann mittlerweile so ein bisschen draußen.
Ist aber normal sicher bei dem Spiel.
Ja, genau.
Man checkt und beim
nächsten
sehr viel
Update.
Seltener rein.
Ja, also dadurch habe ich immer so einen ganz guten Blick auf Animal Crossing und was da so geht. Damit zum nächsten Spiel kommen, lieber Tom.
Ja.
Ich würde vorschlagen, weil das ein Spiel ist, das du mittlerweile auch ein bisschen mehr gespielt hast, fast so viel wie ich, weil ich habe es auch nicht durchgespielt, nämlich Dragon Ball Z Kakarot. Ah. Wärst du da okay, wenn wir da ein bisschen drüber reden?
Ja, genau.
Weil das ist das erste Spiel, was ich mir aufgeschrieben habe, das erschien dieses Jahr von Relevanz. Am 17. Januar war das nämlich. Und ich habe damals ja drüber geredet, wir haben es auch im Stream gezeigt und ich war ja echt angetan und bin auch immer noch echt angetan von diesem Spiel. Hab's dann aber auch nicht durchgespielt. Ich bin bei den Cell Games bin ich so ein bisschen verloren gegangen, weil auch da ist jetzt so ein bisschen der Rückblick ganz interessant, weil man das halt damals noch nicht wusste, als man darüber geredet habe. Dieses Spiel ist ein bisschen frontloaded. gefühlt, ich habe die genauen Zahlen nicht, aber ich habe das mal gelesen, dass es so sei und es ergibt sehr, also es ist auch meine persönliche Erfahrung, dass diese spektakulären Cutscenes und die wirklich großen Momente in der Inszenierung sehr viel weniger werden bei den Cell Games.
Ich habe gelesen, dass es besser werden soll.
Aber
halt auch nur in Kommentaren.
Ich habe keine Zahl gesehen. Das ist so ein reines Gefühl. Also es kann Blödsinn sein. Aber Gefühl für mich bestanden die Cell Games dann bisher schon sehr viel aus, oder der Cell Arc generell, aus den zwei Charaktere stehen sich statisch gegenüber und reden miteinander. Also zum Beispiel dieser ganze Konflikt zwischen den Androids, zwischen den Androiden und Vegeta. Oder zwischen C18 kämpft doch gegen Vegeta, ne? Wo der Arm gebrochen wird.
Ich glaube schon, ja.
Ja. Das ist alles nicht inszeniert. Und das finde ich total schade, weil das war ein super krasser Moment im Anime. Und das wird halt so beiseite gewischt hier. Das ist ja kurz die Kritik. Aber ich habe immer noch überraschend viel Spaß an diesem Kampfsystem, also diese Third-Person-Anime-Fighter-Kampfsysteme sind halt oft einfach mörderlangweilig. Und das ist halt auch nicht super, super komplex, aber spektakulär genug, dass ich Freude daran habe. Und es sieht schön aus und die Nebenquests sind oft nett geschrieben und einfach lustiger Fanservice. Deswegen bin ich dem immer noch recht positiv eingestellt. Und wäre mal an deiner Meinung interessiert. Und du kannst ja mal sagen, wo du bist.
Bei mir war die Motivation, das Spiel zu spielen, vor allem da, als ich erneut das Jahr sagt, mit Dani ja. Dragon Ball Z nachgeholt habe und wir ja mitten in der Freezer-Saga gerade waren. Und dann dachte ich mir, ein bisschen Dragon Ball spielen. Und habe quasi auch die Freezer-Saga durchgespielt in dem Ding und wäre jetzt bei den Cell-Spielen.
Ja.
Ich verstehe dieses Spiel nicht so richtig.
Okay.
Also ich finde das Kampfsystem vollkommen zweckmäßig. Ja. Also das hat mich jetzt weder umgehauen noch gelangweilt. Mhm. Das ist so, da sind ein paar coole Moves dabei und man muss schon ein bisschen aufpassen. Das finde ich gar nicht verkehrt. Aber warum ist das Spiel so strukturiert, wie es strukturiert ist? Warum habe ich ein Cyber-Connect-Spiel, das die Qualitäten von einem Cyber-Connect-Spiel nicht bringt zu großen Teilen.
Also es hat sie, man merkt sie schon.
Ja, aber super sporadisch.
Aber halt nicht genau, ja.
Und halt auch nicht in der maximalen Qualität, wie ich sie von den Naruto-Spielen gewohnt bin. Struktur ist erstmal eines der Grundprobleme, finde ich, dass es halt so offen ist. Es hat nicht wirklich viel, also ich gewinne wenig daraus, dass es so offen ist. Die Ländereien, durch die ich da fliege, sind super öde und ich sammle Orbs ein, was super egal ist, weil das Charakterausbausystem mit den verschiedenen Boards und wie du da die Charaktere platzierst, das finde ich ist ganz großer Blödsinn.
Oh, das mache ich ganz gern.
Ich hasse diesen Scheiß. Das ist viel zu viel und viel zu kleinteilig. Ich weiß gar nicht, was das
schaut mal in den Livestream rein, den wir zu Karott gemacht haben. Das war sehr lustig.
Hätte ich gern komplett drauf verzichtet. Ich mag die ganzen Anspielungen auch ans Ur-Dragon Ball und dass so kleine Nebenquests und quasi Filler-Episoden als Nebenquests dargestellt werden. Das finde ich super cute. Auch Charaktere aus dem Ur-Dragon Ball da wiederkommen und in Quests auftauchen. Ich finde, das ist so die perfekte Art, um Nebenquests zu machen in einem Dragon Ball-Spiel. Aber dann gibt es davon viel zu viel. Also auch in der Hauptmission machst du viel zu viel total egalen Sammelscheiß, wo du dann in so einen Scan-Modus gehst und guckst, wo Gegenstände sind. Währenddessen kommst du in total banale Random Encounter rein, die total egal sind, weil es so Kanonenfutter gegen das du dann kämpfst. Und die Hauptelemente im Spiel, diese großen Kämpfe, ne, das Ding gegen Freezer, das ist gut inszeniert. Aber es ist ein vorgerendertes Video, das schlechter aussieht als der Rest des Spiels. Vor allem, wenn du es auf einem PC spielst, wie ich es jetzt getan habe, wo es auch einfach flüssiger läuft. Und dann läuft die Cutscene nicht mehr so flüssig. Und man sieht halt auch die Render-Artefakte. Und es fehlen die Quicktime-Events. wie kann man denn die Quicktime-Events rausnehmen aus einem Cyber-Connect-Spiel? Das ist etwas, was sie so gut konnten in Asuras Wrath und in Naruto. So gut die Intensität, den Kraftaufwand und den Hype dieser Momente in Button-Inputs umzuwandeln. Ja. Dass es nicht einfach nur ist, hier steht, wie in God of War, drücke links Viereck, rechts Kreis und wenn du dann das Quicktime-Event nochmal machst, wird es random neu angeordnet. Mhm. Also es ist so total banal gewesen. God of War hat, finde ich, dem Quicktime-Event ruftechnisch nicht gut getan, weil das ist totaler Scheiß.
Wobei, naja, also sie haben das ja so auch so ein bisschen erst salonfähig gemacht, muss man dazu sagen. Also, nee. In der Form, wo wir es heute kennen, würde ich schon sagen, dass God of War das Spiel war, was so, okay, so macht man das.
Shenmue war das Spiel, das
Ja, aber dann überleg mal, wie viele nach Shenmue Quicktime-Events benutzt haben und nach God of War. Also,
ich weiß es gar nicht, wie viele
dazwischen sind. Wenn du dir halt anguckst, so großen Spiele wie Knights Contract, da bin ich mir sehr sicher, dass die gesehen haben God of War und gesagt haben, das wollen wir machen.
Gut möglich. Aber der Punkt steht ja trotzdem. Also, es ist halt eine super lame Art gewesen, Quicktime-Events zu bauen. Und da hat CyberConnect sich gedacht, nee, was ist denn, wenn wir das einfach anders machen? Und wenn man seine Kraft auflädt, wir einen Button anzeigen, den man ganz oft drücken muss und dann kommt noch ein Button und noch ein Button und noch ein Button.
Sie haben eine Meta-Ebene damit reingebracht.
Genau, ne? Sie haben sich das Quicktime-Event genommen und einfach mit total aufgedreht.
Ja, mit dem Hard gespielt. Richtig, das wirklich mit dem Medium da gespielt. Ja.
Exakt. Ja. Und das habe ich mir für Dragon Ball auch gewünscht. Als es hieß, es kommt Dragon Ball Z Kakarot, es kommt ein Cyber-Connect-Dragon Ball-Spiel, hatte man schon bestimmte Bilder im Kopf.
Ja. Und das war das Spiel, um das ich gebettelt habe, als ich ihn getroffen habe. 2012 war das, glaube ich.
Genau, den Naruto Ultimate Ninja Storm mache.
Ja.
Und Ultimate Ninja Storm wäre die perfekte Vorlage gewesen. Und sie haben sich nicht dran gehalten, sondern was Eigenes gemacht. Und das ist, finde ich, eher nach hinten losgegangen. Nichtsdestotrotz geht es mir genauso wie dir, dass ich dem Spiel grundsätzlich sympathisch gegenüberstehe. Weil es ist halt so an vielen Stellen auch so happy-go-lucky und bunt und schön anzusehen. Und
die Musik ist immer mal wieder richtig cool. Ja, nicht immer, aber immer mal wieder.
Und man hat manchmal auch die Serie Musik drin.
Genau.
Das ist so irgendwie Comfort Food auf eine Art.
Das Intro.
Ja.
Das ist einfach
aber an vielen Stellen habe ich dann einfach gemerkt, also spielerisch lässt das zu wünschen übrig.
Da würde ich dir eigentlich komplett zustimmen. Diese Feel-Good-Momente sind die, die es für mich dann auch echt tragen. Und ich habe halt jetzt auch echt lange Dragon Ball nicht mehr gesehen. Und das ist eine schöne Art, das nochmal zu erleben. Jetzt nicht die perfekte Art, weil du brauchst im Endeffekt genauso viel. Das war das Tolle an Naruto. Du brauchst, um diese Sachen in der Serie zu erleben, musst du halt 500 Stunden freimachen. Und dieses Spiel kondensiert das so wahnsinnig stark. Und natürlich geht dann auch viel verloren. Und man versteht nur die Hälfte und so. Aber wenn man jetzt so wie du, man ist so peripher, hat das vielleicht mal gehört. Und also du hattest jetzt da von dir aus gar nicht so viel Interesse daran, aber angenommen, bei Naruto, meine ich jetzt. Angenommen, du willst einfach mal wissen, was Naruto ist und was damit der Story auf sich hat und hast gar keine Ahnung, dann sind die Ultimate Ninja Storm Spiele, also zumindest ab dem zweiten Teil.
Du musstest mir schon Sachen erklären, aber trotzdem bin ich in dem Moment dann schon mitgekommen mit der Story.
Und wenn man dann halt keinen zum Erklären hat und auch wenn du eine erklärst, du verstehst halt den Plot nicht komplett und die Verbindung so. Aber wie gesagt, die Prämisse ist ja hier, dass du jemand bist, der dann nur so ein bisschen Interesse dran hat. Und die Alternative wäre gewesen, vielleicht liest du dir das Wiki mal durch oder guckst dir irgendwas sonst an. Und da sind halt die Spiele, finde ich, die Ultimate Ninja Storm 2, 3, 4 und Road to Boruto, richtig, richtig tolle Kompromisse, wo man sagen kann, hier bekomme ich eine unglaublich spektakuläre Abridged-Version von der Serie. Und das bräuchte...
Wo du ja auch meintest, die Action sieht manchmal auch besser aus als im Anime.
Nicht nur, also tatsächlich gar nicht mal so selten. oft sogar. Obwohl ich ich gucke gerade nochmal Naruto und ich bin immer wieder überrascht, wie gut das doch aussieht für einen Shonen, wenn man den Filler überspringt. Sowas könnte One Piece sehr, sehr gut gebrauchen und das wäre auch so toll gewesen, wenn halt Kakarot das gewesen wäre. Aber stattdessen ist Kakarot ein Spiel, wofür du selbst 40 oder 45 Stunden oder sowas für brauchst und in der Zeit kannst du halt auch den Anime gucken.
Ne? Ja, also es ist immer noch schneller als
Anime. Ja, natürlich, aber halt nicht so, es ist immer noch zu lang, als dass du jetzt, wenn du nur peripher an Dragon Ball interessiert bist, das mal so dir anguckst, um mal zu verstehen, worum es geht.
Ich glaube, ich würde dem Spiel mehr verzeihen, wenn die Hauptkampagne, alles was Hauptstory ist, wirklich durchinszeniertes,
auf jeden Fall.
Durchinszenierte Super-Action wäre und nicht dazwischen so viel Filler. Mhm. Und in dem Sinne ist es eigentlich dann doch wieder ganz passend.
Oh, yes. Das ist gut. Das finde ich sehr gut als Abschluss, Tom. Hast du noch ein Spiel für uns auf Lager?
Ja, und zwar sind schon gar nicht mehr so viele von Spielen, die ich auch wirklich durchgespielt habe. Ich will mal Streets of Rage 4 nochmal
sehen. Also ich finde es auch interessant, dass du nicht durchgespielt hast, aber einfach vielleicht
ein bisschen ich auch so
Abstand
wenig,
gewonnen
so,
hast oder so.
So wenig von, also ja, wie gesagt, mal gucken, was du noch reinschmeißt. Streets of Rage 4 will ich nochmal erwähnen als eines meiner Highlights dieses Jahr. Vielleicht packe ich das auch zusammen gleich mit Huntdown. Huntdown hat mir David empfohlen, habe ich daraufhin gespielt und mit ihm ja dann auch im Podcast drüber geredet. Habe ich noch nicht durch Huntdown, Streets of Rage wiederum schon. Streets of Rage habe ich so anderthalb oder ein und dreiviertel Mal durchgespielt. Will ich auch noch mehr spielen, weil es noch sehr viel freizuschalten gibt und das halt einen hohen Wiederspielwert hat. Es ist die klassische Streets of Rage-Erfahrung erweitert um diverse neue Moves, um eine Optik, die hervorragend ist. Ich bin ein sehr großer Fan dieser 2D-Animation, dieser handgezeichneten 2D-Animation, die dann auch noch so gute Sachen machen wie diese dynamische Beleuchtung, die immer irgendwie vorgezeichnet aussieht. Ich weiß gar nicht, wie genau sie das hinbekommen haben, bin ich auf jeden Fall großer Fan von. Das macht mir spielerisch wahnsinnig viel Spaß, die Moves hinzubekommen. Und es wirkt am Anfang so simpel, weil du nicht viele Buttons hast und so. Aber dann ermöglicht es dir eben doch ziemlich viele Sachen, dass du halt Projektile in der Luft fangen kannst von Gegnern und sie sofort zurückschmeißt und damit eine Juggle-Möglichkeit vielleicht für den zweiten Spieler oder dich selbst ermöglicht. Und das ist super cool. Es macht mit dem Szenario recht viel, dass du verschiedene Gegenden durchstreifst, die immer unterschiedliche Gefahren bieten. Ne? Also wenn du dann in einem Fahrstuhl drin bist, dann ist das so ein Ding, dass von außen durch die Scheiben Leute reinkommen. Du kannst sie da aber auch wieder rauskicken, was sehr, sehr lustig ist. Und die Bossgegner sind auch ganz cool, auch wenn gerade der finale Boss, den finde ich hätte, der ist zwar spektakulär, aber ich finde die Charaktere, die Antagonisten dieses Spiels haben einfach nicht so viel so negatives Charisma, wie es hätte sein können. Dafür mag ich die Protagonisten super gern, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben und sich angenehm anders spielen. Und der Soundtrack ist der absolute Hammer. Ist ja teilweise der alte Komponist, aber auch die neuen Tracks, ich habe leider die Namen alle nicht im Kopf, aber auch die neuen Tracks sind super gut. Das Ding gibt's auf Spotify. Selbst wenn ihr am Spiel kein Interesse habt, sucht einfach mal nach Streets of Rage 4 Soundtrack. Ich glaube, das wird ganz vielen Leuten auch so gefallen, die jetzt nicht unbedingt vorhaben, das Spiel zu spielen.
Und genau betonen, ist im Game Pass. Das heißt, so habe ich es dann spielen können. Das ist ein wunderbares Ding, weil Streets of Rage ist jetzt halt ein Genre, was ich jetzt, wo ich keine große Verbindung zu habe. Werde ich jetzt, glaube ich, privat nicht gekauft, aber das dann im Game Pass mal ausprobieren zu können, dann zu merken, oh, das finde ich ja richtig cool. Ich habe es jetzt auch nicht durchgespielt, aber halt irgendwie drei Level oder so und in diesen drei Leveln war ich super beeindruckt davon, wie es aussieht, wie es sich anhört und eben auch davon, wie es sich spielt. Deswegen,
spielt Lucy Beat'em'ups?
Noch nicht, aber das lässt sich ja ändern, lieber Tom.
Das gewinnt sehr viel dadurch, das zu zweit zu spielen.
Glaube ich auch. Müsste ich mal vorschlagen.
Ja, also ganz unbedingte Empfehlung für dieses Spiel.
Ich würde zum Spiel kommen, was gerade rausgekommen ist, wo wir noch gar nicht groß drüber geredet haben, wo ich jetzt auch im Podcast, glaube ich, nicht groß drüber reden würde, im normalen Podcast, aber so als, wenn man sowieso schon so eine Bilanz zieht, dann ist das, eignet sich das wunderbar.
Aber kam es dann gerade erst im Juli raus, weil dann wäre es schon nicht mehr im Halbjahr.
Ja, doch, also man kann es so oder so zählen, man kann es so drehen, dass es funktioniert. Ich rede nämlich von der Master Chief Collection von Halo 3.
Ach so, ja, okay.
Das würde ich gerne als,
von mir aus,
als Startpunkt nutzen, denn es erschien jetzt gerade Halo 3 auf dem PC, was crazy ist. Einfach das Halo 3 auf dem PC zu haben.
Ich habe ja damals, als ich Halo nachgeholt habe, Halo 1 und 2 auf dem PC gespielt.
Ja, das ist super cool.
Und Halo 3 konnte ich nicht mehr auf dem PC spielen.
Weil es nicht mehr erschien, ja. Und jetzt in der Master Chief Collection erscheinen die halt alle nach und nach. Halo 3 war gerade dran, als nächstes kommt dann ODST und dann auch Halo 4. Und Frage ist so ein bisschen, ob Halo 5 auch irgendwann mal kommt, weil es wäre ein bisschen komisch, wenn.
Das wäre merkwürdig
nicht, weil. Und Halo 5 läuft ja auch auf PC. Es gibt ja so einen Multiplayer-Modus, den keiner nur spielt, weil das nur so ein Custom-Game-Ding ist. Super weird. Jedenfalls, motiviert von Halo 3, habe ich die Master Chief Collection auch nochmal installiert auf dem PC. Denn damit gleichzeitig wurde auch ein großer Patch released. Und dieser Patch ist sehr umfangreich und wichtig, denn als Halo Reach, ich glaube, es war Anfang des Jahres erschienen, hatte das ja große Probleme, gerade auf dem PC, mit dem Sound. Es gibt da einen unfassbar interessantes und einen interessanten und unverständlichen Blog-Eintrag von 343 zu. Die schreiben ja wirklich extrem, extrem, extrem detaillierte Berichte zu jedem dieser Aspekte, zum Sound, zum Bugfixing, hast du nicht gesehen. Und da erklären sie wirklich in einer unglaublichen Detailfülle, was das Audioproblem ist, wie sie es gefixt haben und was sie alles dafür machen mussten, wie sie irgendwelche Unternehmen anschreiben mussten, die es nicht mehr gibt, weil die den damaligen Audio-Codec gemacht haben und dann wurde das mal geupdatet, aber es gibt es jetzt nicht mehr. Und das ist so faszinierend, weil du denkst dir halt, ja, der Sound ist halt dumpf, macht den doch nicht dumpf. So, um dann zu erfahren, was das Problem, was da das Problem war, ist super faszinierend, denn das war das Problem. Also, du hast Waffen in Halo Reach abgeschossen und es hat sich angehört, als ob die unter Wasser irgendwie abgeschossen werden. War für mich, also ich fand es unspielbar, einfach weil der komplette Audiomix dadurch am Arsch ist und halt, wenn in einem
Ego. Es waren doch auch nicht nur die Waffen, die im Audiomix.
Nee, es war einfach alles so ein bisschen dumpf. Ja, ich glaube, die Dialoge waren da vielleicht die Ausnahme, aber ansonsten wirkte alles einfach falsch. Und klar, du kannst es noch normal spielen, aber das macht mir so die Atmosphäre in der Kampagne kaputt, dass ich das dann gar nicht mehr spielen wollte. Und das wurde jetzt endlich gefixt nach wirklich irgendwie 5 Monaten, was halt auch zeigt, wie viel fucking Arbeit das. Also, sie meinten, sie haben quasi den Audio-Aspekt von The Reach komplett neu gebaut, von Grund auf.
Fun.
Was super faszinierend ist, ja. und deswegen habe ich auch Halo Reach nochmal gespielt und wollte das mal erwähnen, wie viel Freude ich da gerade habe. Also ich habe da jetzt keine dieser Kampagnen wirklich mal am Stück gespielt, sondern ich gucke immer mal wieder in die Mission rein und in die Mission rein. Ich habe gerade sehr viel Bock drauf, die Spiele alle auf Legendary durchzuspielen. Und habe schon so 1-2 Missionen in Halo Reach auf Legendary durchgespielt und das ging relativ gut, auch alleine. Man spielt natürlich im Idealfall im Koop-Modus zu zweit, weil das dann einfach nochmal deutlich einfacher wird auch und halt auch deutlich mehr Spaß macht. Das heißt,
spielt Lucy Halo.
Ja, das kriege ich, da beansprucht, also da kommen wir, glaube ich, langsam an eine Grenze, gerade wenn ich dann sage auf Legendary. Da wird es dann, glaube ich, ein bisschen problematisch. Aber ich benutze das gerade sehr, um mich zu hypen auf Halo Infinite, was mich extrem fucking hyped die letzten Tage, alles, was ich darüber lese und höre.
Dazu muss man sagen, wir nehmen das gerade kurz vor der Xbox-Präsentation.
Genau, ich freue mich da jetzt super drauf und mit jedem Match und mit jedem Level von Halo, das ich zusätzlich spiele, wird es noch mehr. Und Halo 3 ist jetzt auch so der beste Port, den es gab.
Ja, ich habe den tatsächlich angespielt. Also ich habe das auch mal installiert, weil ich dann auch neugierig war, oh, okay, Halo 3 lief ja noch nie auf dem PC, also gucke ich es mir an. Halo Reach habe ich mir Anfang des Jahres auch angeguckt und mal reingespielt. Und das funktioniert super. Also 21:9 Unterstützung, auch wieder problemlos übernommen. Cutscenes sehen toll aus, Spiel sieht toll aus, läuft super smooth, hab da gar keine Probleme mit und hab dann direkt die ersten Kapitel durchgespielt. Da ist mir allerdings nochmal aufgefallen, ich hätte gern in der Master Chief Collection eine Option, wo das Spiel oder das Ding vielleicht erkennt, ah, das ist der erste Playthrough. Wir packen mal nicht diesen ganzen Kapitelauswahl und schaffe es in dieser Zeit für diese Herausforderung, diesen Kram in den Ladebildschirm, weil das
Der spoilt so ein bisschen
entwertet
immer.
Und spoilt so ein bisschen das Erlebnis, das als eine kohärente Gesamtgeschichte zu erleben. Das ist mir da nur noch mal aufgefallen, das ist ein Nitpick im Wesentlichen, weil wenn du es mal anfängst, dann geht es ja konstant weiter.
Genau, es ist nicht so, dass du ständig die Missionen auswählen musst, aber es ist halt einfach, ich bin ein Videospiel, schreibe ich dir entgegen.
Genau, so ein
bisschen. Und ich gucke mir gerade, also gerade Wooly Worlds, das ist ein YouTube-Kanal, den ich so ein bisschen verfolge, und da spielt gerade Wooly, ich wollte gerade sagen, der Hauptcharakter, der Besitzer dieses YouTube-Kanals, mit einem Kumpel, der sehr erfahren in der Serie ist, das erste Mal die Halo-Spiele. Und immer, wenn halt mit der MCC-Collection, und immer, wenn ein Ladebildschirm kommt, guckt er quasi weg. Und sagt ihm auch, guck jetzt weg, einfach damit du. Weil, also, es gibt ja in Halo 2 einen Moment, wo der Halo nochmal relevant wird. Und das ist dann. Da steht dann einfach, was da passiert, und du hast ein fettes Bild, was genau zeigt, was dann passiert. Und das ist halt so.
So ein Scheiß, warum?
Das ist wirklich. Das ist vor allen Dingen deswegen auch so rätselhaft, weil Halo eine Serie ist mit unglaublich geilen Ladebildschirmen. Diese Ladebildschirme waren ja einfach so ein blaues Licht, was von links nach rechts geht, wo dann die Silhouette vom Halo erkennbar war. Und so im Hintergrund einfach dieses.
Oh ja, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, du hast recht.
Das war so fucking atmosphärisch und geil. Und dann wurde das einfach für die Master Chief Collection ersetzt durch. Fahrzeit, 15 Minuten, can you beat it?
Ja, genau.
Übrigens, Tom, ja, kann ich. Denn das ist eine kleine Anekdote. Ich habe vorgestern Nacht, konnte ich nicht schlafen, war ich um irgendwie 2:45 nachts wach und dachte mir, so, ich habe gar keine Energie, irgendwas hier zu machen, kann ich pennen, was mache ich? Ich habe Master Chief Collection angeworfen, habe dann gesehen, mir fehlen irgendwie noch in 3 Leveln in Halo 1 die Paarzeit, weil, was super cool ist, der importiert alle Achievements, du linkst das mit dem Xbox Live-Account und dann, immer wenn ich ein neues Halo-Spiel auf Steam installiere, kriege ich erstmal 150 80 neue Steam-Achievements und kann halt auch sehen, welche ich dann noch nicht habe. Und es fehlte zum Beispiel im letzten Level The Maw von Halo 1, wo dann auch mit dem Warthog fährst, fehlte mir noch die Paarzeit. Und 15 Minuten war die Paarzeit. Beim ersten Mal habe ich es einfach nicht mannsweise geschafft, weil die Wege auch verzwickt waren. Beim zweiten Mal war ich dann am Ende bei der Warthog-Fahrt angekommen. Du fährst da ja dann so 2 Minuten lang, steigst dann aus und musst dann noch 10 Sekunden lang geradeaus rennen, dann kommst du an. Mhm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch 3,5 oder 2,5 Minuten Zeit oder so, war also easy. Und dann fahre ich halt mit Höchstgeschwindigkeit zu dieser Barriere, vor der du dann aussteigen musst, halt den Aussteigeknopf, mein Master Chiefchen steigt aus, mein Auto fährt weiter und fährt mich platt. Und ich war wirklich so, nein! Es war halb, natürlich war es dann Viertel nach 3 oder so. Und dann respawne ich, aber die Zeit läuft ja weiter. Und dann hatte ich, glaube ich, noch ich hatte ziemlich genau 1 Minute und 10 Sekunden oder irgendwie 1,5 Minuten oder so, während der Ingame-Counter, den es für dieses Level halt gibt, weil du in einer gewissen Zeit wegfahren musst, noch 5 Minuten angezeigt hat. Da dachte ich mir so, okay, fucking no way, ich probiere es aber einfach. Und dann fahre ich und komme dann bei dieser Barriere wieder an und zu dem Zeitpunkt habe ich noch 10 Sekunden, da war es, glaube ich, 14 Minuten 50 oder 49 oder so und steige halt aus, werde nicht überfahren und laufe geradeaus und sehe halt unten rechts wie dieser Counter 55, 56, 57, 58, 59 und dann geht er auf 15 und exakt in der Sekunde geht die Cutscene an. Und ich dachte mir so, zählt das jetzt? 15 Minuten, jetzt muss ich drunter. Nee, ich muss drunter sein. Ich muss so drunter. Ich so, nein, fuck. Habe ich schon. Und du konntest die letzte Kasse nicht überspringen, deswegen musste ich dann so eine Zeit lang warten. Und dann zeigt mir nach dem Levelbildschirm an und stand da 14,59. Ah. Und dann habe ich das Achievement bekommen. Und ich, das war so viel Excitement. Das war so viel dummer, völlig unnützer und unnötiges Excitement nachts um 3:30. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Du spielst Master Chief Collection auf Steam.
Genau.
Aber ist dann trotzdem dein Xbox-Account damit verbunden, ja, weil er daher, das heißt, wenn du jetzt ein neues Achievement kriegst, kriegst du sowohl ein Steam-Achievement als auch ein Xbox-Achievement?
Du hast sowohl das Neues, weil du ja die Xbox-App hast, die dann sagt, bim, neues Xbox-Achievement und dann ploppt das Steam-Achievement
drauf. Ist das für dich nicht voll das
der Rush?
Ist das nicht wie Drogen? 2 Achievements auf einmal?
Das ist ein guter Punkt. Ja, wenn es noch eine PlayStation-Trophy wäre. Ich glaube, da würde ich dann mehr. Da, mir sind Steam-Achievements zu egal. Obwohl, bei Warhammer haben sie mich auch schon ein bisschen motiviert, muss ich sagen.
Wenn man mal von diesem Effekt ausgeht, vom aufploppenden Achievement, dann ist Steam ganz hinten, weil da passiert ja gar nichts. Ja. Das ist total langweilig, sieht auch scheiße aus. Dann wäre für mich Xbox mit den Achievement-Sound und wobei ich finde, gerade diese Kristall-Special Achievement, das ist schon wieder zu viel. Und das befriedigendste Geräusch ist für mich das PlayStation Ring von einer Trophy.
Ja, bei mir ist es einfach aber Abstand die Xbox, weil ich halt wie so ein Hund darauf konditioniert wurde, wenn eine Glocke kommt, dass ich dann Futter bekomme. Das macht ein Achievement-Geräusch für mich. Aber ja, ich habe gerade voll Bock, diese Achievements nochmal zu holen, aber auch einfach Halo nochmal zu spielen. Das macht mir, dieses Paket ist einfach so cool. Und das hat ja auch irgendwie 9000 oder 8000 Gamerscore oder so, 100 Achievements. Wenn alle auch in-game in dem Menü sich angucken kann, im Spiel selbst. Das ist alles komfortabel und cool. Und was sie aus dieser Master Chief Collection gemacht haben, die vor 6 Jahren oder so erschien und komplette Scheiße war.
Ist auch Games as a Service.
Im Grunde schon, ja. Nur, dass du hier keine Microtransactions irgendwie bezahlen musst, sondern es einfach gemacht wird, weil sie das wieder gut machen wollen.
Die Microtransactions, wenn man möchte, je nachdem, wie man sich das holt.
So, das war viel über Halo. Es tut mir leid, aber ich bin gerade sehr
Ist ja gerade sehr aktuell. Ja. Also, warum nicht? Genau. Okay. Ich kann ja noch mal, wo wir vorhin schon die ganze Zeit Spiele in Paaren erwähnen. Xenoblade Chronicles Definitive Edition und Final Fantasy VII Remake.
Oh, okay.
Zwei rückkehrende RPG-Klassiker. Xenoblade Chronicles Definitive Edition habe ich ja einen Review gemacht zu Future Connected, dem Epilog, der da neu hinzugefügt wurde auf der Switch. Aber auch das Hauptspiel sei nochmal vollumfänglich empfohlen. Ich liebe Xenoblade Chronicles und das hier ist die beste Version von Xenoblade Chronicles. Obwohl es ist schon die beste Version, weil grafisch mag man argumentieren können, ob zum Beispiel eine Full-HD-emulierte Version vielleicht besser aussieht. Aber das hier ist halt ein offizieller Release und es sieht schon besser aus als das Hauptspiel, finde ich. Ich wünschte, es hätte eine höhere Auflösung. Das ist leider, also 27p ist einfach nicht viel.
Es fällt mir schwer, diese Spiele auf dem Fernseher noch zu spielen.
Ja.
Also gerade wenn du einen großen 4K-Fernseher hast und dann sieht das wirklich
Ich habe ja einen Retro-Setup, wo alte Konsolen dran stehen, aber nicht an einem CRT, sondern einfach an einem alten 1080p Samsung-Flachbildschirm. Und da sehen Switch-Spieler halt noch das ist richtig
dann
gut
aus. Dann muss das Spiel in der Retro-Ecke spielen. Damit
sie ja, ja, so ein bisschen. Weil wenn ich es auf einen 4K-Bildschirm schmeiße ja. und zumindest wenn ich nicht den richtigen Abstand habe, dann geht es mir genauso. Ja. Aber zum Beispiel in unserem Wohnzimmer, der Fernseher, der ist auch 4K und da sehen die Spiele eigentlich okay aus. Aber bei Xenoblade siehst du es einfach,
ja.
weil die Auflösung halt relativ gering ist und dann ist das Spiel ja so detailliert. Nichtsdestotrotz, die Interface-Anpassungen sind ein wahrer Segen mhm. für dieses Spiel, weil es hatte kein sonderlich gutes Interface im Hauptspiel und das wurde
geht
jetzt
auch
alles
für die,
angepasst.
So, für die Menüs?
Ja, ja, total. Ja, ne? Menüs, alles so viel schöner, ja. auch wie man Equipment anlegt und so und dass man ein Transmog-System hat, also dass man das Aussehen des Equipments unabhängig von den Stats wechseln kann. Mhm. Super, super toll. Und das Hauptspiel bleibt halt im Wesentlichen unangetastet. Also spielerisch ändert sich nicht viel. Du hast ein paar Komfortfunktionen, wie das jetzt wirklich angezeigt wird mit einem Ausrufezeichen. Hey, du stehst gerade hinter dem Gegner. Dein Backstep macht jetzt mehr Schaden. Also da musst du nicht mehr ja. komplett aufs Spielfeld gucken, ja. sondern hast dieses Feedback direkt im Interface, was sehr hilfreich ist, weil manchmal die Übersicht in dem Spiel halt verloren geht, gerade wenn du gegen einen Riesenviech kämpfst. Ja, die haben das an sehr vielen Stellen sehr sinnvoll verbessert. Und Future Connected ist auch ein schönes Add-on, das sie da reingebracht haben. Ist ja alter Content, der restored wurde mhm. und rekontextualisiert wurde als Mini-Sequel im Wesentlichen.
Ist das der Part mit der Schulter oder was auch
genau.
immer? Der? Okay.
Ja, ja, genau.
Also der ist nicht ins Spiel. Das ist der, okay, das habe ich, glaube ich, gar nicht zusammengesetzt.
Ja, das zwei sollte mal Dinge. Teil vom Hauptspiel sein, mhm. war damals nicht fertig zum okay. Release, wurde rausgeschnitten. Und jetzt, das, was sie halt neu gemacht haben, ist halt wirklich auch neu gemacht, weil es ist nicht mitten ins Spiel reingequetscht,
ja, ja, genau.
sondern du musst es erst durchspielen. Ja. Beziehungsweise du musst nicht, du kannst den Future Connected auch unabhängig davon anwählen.
Aber wenn du es nie gespielt hast, solltest du zumindest einmal durchspielen.
Genau, wenn mit Future Connected anfangen, ergibt sehr ja, wenig Sinn. Ja. Und in Future Connected gibt es viel mehr No-Points, was super ist. Ja, also Xenoblade Chronicles Definitive ist ein klasse Paket und wahrscheinlich somit der beste Einstieg mhm. für Xenoblade. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre Xenoblade Chronicles X auf der Switch. Das wäre top.
Das wäre tatsächlich cool.
Vor allem, wenn man den Multiplayer auch wieder herstellt.
Aha.
Und vielleicht sogar erweitert. Das bezweifle ich aber sehr stark.
Ja.
Aber ja, dieses Spiel hat auch eine wahnsinnig tolle Welt und es wäre schade, wenn die auf der Wii U gefangen bleibt.
Erweiterten Multiplayer bräuchte ich nicht, wenn sie das gleiche machen würden wie bei Xenoblade 1 und die Charaktermodelle ersetzen würden. Das wäre mein
oh,
Jam. Weil, mein Gott, die sind wirklich aufregend.
Ja, ich meine, du kannst ja auch deinen Co-Charakteren, die bei dir sind, Equipment geben und dann
Helme,
steckst du
damit
dir einfach
diese
in Helme, in diese Halo-Rüstung, die es gibt im Spiel und dann,
ja.
dann hat sich das.
Ja.
Ja, und das andere ist Final Fantasy VII Remake und das ist, finde ich, für mich persönlich der interessanteste Release dieses Jahr gewesen, weil ich, also meine Meinung zu dem Spiel ist eine super positive, obwohl ich sehr große Kritikpunkte daran habe.
Mhm.
Habe ich ja in meiner Review damals schon gesagt, der Filler in dem Spiel ist einfach krass. Das Spiel sollte 10 oder 15 Stunden kürzer sein, das würde dem so gut tun, wenn man da sehr viel rausnimmt. Aber dann hat es das Kampfsystem, was ich richtig toll finde, was mir richtig viel Spaß macht. Dann hat es die Charaktere, mit denen ich hier mitlachen kann, die mir ans Herz wachsen, und zwar auch neu ans Herz wachsen, unabhängig von der Originalerfahrung. Und dann habe ich eben diese Tatsache, dass es ein Remake ist, aber an vielen Stellen dann auch nicht. Und das finde ich so witzig und es macht so viel Spaß, über das, was noch kommen könnte, zu spekulieren, dass ich mich ja ein bisschen verliebt habe in dieses mhm. Remake und das trotz aller Kritikpunkte, die halt vorhanden sind, weil es gibt doch eine sehr große Liste an Sachen, die Final Fantasy VII Remake
stimmt.
besser machen könnte. Aber nichtsdestotrotz ist das einer meiner Lieblingsreleases dieses Jahr.
Ja, ich bin dem auch eher noch positiver eingestellt über die Monate nach dem Release, einfach weil ich dann den Kontext bekommen habe, Verständnis mhm. dafür bekommen habe. Und ich habe ja immer gesagt, dass ich super cool finde, was sie da gemacht haben mit dem Ending und mit der Erzählung der Geschichte, das halt nur nicht wertschätzen kann, weil sie einfach mich dafür ignorieren mussten, um das zu machen. Also mich
ja.
als Kunden, der den ersten Teil nicht gespielt, der auch das Original nicht gespielt hat. Aber das ist ein Preis, den ich dann irgendwie finde, okay, das finde ich okay, dass ich den bezahlen muss dafür, dass andere Leute diese Erfahrung bekommen. Ich möchte eine ganz interessante Beobachtung gerne mal weitergeben, weil ich fand die ich fand die gut. Also ich glaube, ich würde der zustimmen. Und die stammt aus einem Review von Tim Rogers zu diesem Spiel, das ich mir komplett angeguckt habe über die letzten Tage und Wochen. Das geht über 3 Stunden und hätte auch gerne eine Stunde sein können.
Erste Hälfte oder so.
aber ein Thema, ein Kapitel lang beschäftigt sich Tim Rogers auf Action Button, heißt der YouTube-Kanal übrigens, falls ihr es angucken möchtet, sich damit mit der Frage oder beziehungsweise mit seiner These, dass Final Fantasy Remake unbedingt ein lineares westliches Actionspiel sein will und die ganzen Rollenspielsysteme nur drin sind, weil es halt muss und keiner, der daran entwickelte, das wirklich machen wollte. Und der Grund, warum er quasi auf diese Idee kam, war, weil der Hard Mode quasi das alles rausstrippt. Im Hard Mode kannst du keine Items benutzen, das heißt, alle die ganzen Trinkets, diese ganzen Kisten, die durchaus so ein bisschen lieblos immer in einer Sackgasse gesetzt werden in Dungeons, sind völlig nutzlos plötzlich, weil du die Items eh nicht benutzen kannst. Der Hardmode wird erst, glaube ich, erst freigeschaltet, wenn du im New Game Plus bist. Bin ich mir aber nicht sicher.
Doch. Ja, ne? Erst beim zweiten.
Genau. Das heißt, im New Game Plus hast du auch schon gelevelt und musst dich halt diese Systeme nicht mehr wirklich benutzen.
Du kriegst auch mehr EP im Hardmode und kommst relativ schnell ans Max-Level.
Genau, und dann hast du halt deine Materia-Slots, die du halt dann auch schon. Also, das heißt, diese ganzen Rollenspielsysteme sind im Hardmode eigentlich nicht mehr relevant, weil die entweder
zunehmend irrelevant.
Genau, und das finde ich halt super, super faszinierend und spannend, ob das dann der liebste Modus, der intendierte Modus eigentlich ist. Eigentlich ja nicht, weil man erst beim zweiten Mal freischaltet. Aber also beim drüber nachdenken würde ich ihm zustimmen, dass die Rollenspielsysteme auch bei mir, also dieses Materie hin und her switchen und so, das fand ich am Anfang cool, wurde dann aber recht viel Kleinarbeit einfach über die Zeit und auch durchaus nervig, immer wenn dann ein Charakter nicht mehr spielbar war und der dann die ganzen Sachen hat, sondern musste ich einen anderen zum Magier machen, aber dadurch musste ich dann immer und immer wieder 10, 15 Minuten halt in diesen Menüs verbringen, was ich grundsätzlich nicht, wo ich grundsätzlich nichts dagegen habe, aber das Kampfsystem selbst hat mir genug Spaß gemacht, als dass ich das eigentlich nicht unbedingt gebraucht hätte, glaube ich. Und ich finde, das ist zumindest eine interessante Beobachtung, egal ob man jetzt irgendwie zustimmen würde oder nicht.
Ich verstehe auch, wie man da landet. Ich finde nicht, dass der Hardmode sich anfühlt wie The Way It's Meant to Be Played, so nach dem Motto. Mhm. Dafür ist er an vielen Stellen ein bisschen zu bullshitty, weil es wirklich super schwer wird an einigen Stellen und super spezifisch, was du dann eigentlich brauchst und machen musst. Und ich habe das Gefühl, es schränkt dich eher ein. So. Und ich mag ganz viele Sachen am Hard Mode. Also ich mag, dass das noch so eine zusätzliche Herausforderung ist und es kommt erst nach dem ersten Mal durchspielen. Das heißt, dann ist auch okay, dass es mal ein bisschen frustrierender wird und so. Finde ich gar nicht so schlimm, aber es wirkt jetzt nicht balanced.
Okay.
Und was du halt immer noch hast, ist halt die Materia-Komposition. Und ich stimme dir zu, dass das nicht, also gerade mit zunehmender Spielzeit ist das nicht angenehm, weil es halt da fehlen einerseits Interface-Komfortfunktionen wie Loadouts oder sowas, um halt viel, viel schneller und angenehmer einem Charakter Rollen zuzuweisen, um zu sagen, Barrett switcht jetzt mal von Heiler auf Magie-Damage-Dealer.
Genau, das würde so viel helfen.
Ja. Genau, würde super viel helfen und würde vieles erleichtern. Das Problem entsteht aber auch ein bisschen aus der Tatsache, dass sie halt Midgar remaken, wo ständig deine Party-Zusammensetzung wechselt, was ja nach Midgar nicht mehr so oft passiert. Und wenn du dir das gleiche System feststellst mit, okay, diese Party hast du jetzt halt auch für 10, 20 Stunden hintereinander, dann ergibt es halt schon mehr Sinn, dass du diese Rollen festlegst und vertiefst und die Materie auflevelst und sowas. Und dann bräuchte man wahrscheinlich auch dieses Hin- und Her-Switchen nicht so sehr. Es passt halt hier nicht so rein. Und das ist halt auch ein Problem als Folge dessen, dass sie aus so einem kurzen Segment sowas Großes gemacht haben, finde ich. An und für sich motivieren mich aber der große Teil der Rollenspielsysteme, die hier noch drin sind. Deswegen, ich kann es mir schon vorstellen als Actionspiel, gerade weil halt das Kampfsystem so verändert wurde und so aktiv ist. Aber ich fände es schade, wenn zum Beispiel sowas wie die Materie rausfliegen würde.
Ja, verstehe ich auch. Wollen wir noch eins machen? Oder würdest du sogar danach noch eins benennen wollen?
Weißt du schon? Ich habe alle Spiele, die ich mir fett markiert habe, jetzt schon
erwähnt. Okay, dann, also ich hätte auch zwei Spiele, die nicht so viel miteinander zu tun haben, aber das erste ist nur ganz kurz, das würde ich mal kurz erwähnen wollen, weil da haben wir noch gar nicht drüber geredet und es ist ein super interessantes Spiel, weil ich habe mal ganz, wirklich nur kurz, irgendwie 2, 3 Matches in Valiant reingeguckt, dem Spiel von dem League of Legends Machern von Riot, diesem diesem Counter-Strike mäßigen Overwatch, Counter-Strike-Mix.
Ich wusste wirklich zuerst nicht, was du meinst. Ich bin so raus aus
Ich ja auch, genauso wie du, also ist Rogue Rogue Company und Rocket Arena, also diese ganzen Overwatch-Likes, ich glaube, es ist First Person, Third Person, gehen an mir auch sehr, sehr vorbei. Aber, nee, hast du das Spiel nicht Valorant, nicht Valiant? Fällt mir gerade ein. Warte mal kurz, ich gucke mal kurz nach. Ich glaube, ich habe den Namen falsch gesagt. Ja, schau mal nach, ich glaube, es heißt Valorant. Dieses Spiel hat mich halt angefixt, dadurch, dass es eben nicht, also es hat so seine Skills und seine Charaktere, die schon dann daran erinnern, aber es sieht einfach dann aus wie ein Counter-Strike mit sehr, sehr kurzen Time-to-Kills. Ja,
Valorant.
Valorant, ja, Entschuldigung. Mit sehr, sehr kurzen Time-to-Kills, mit Waffen, die sofort dran erinnern. Ah, guck mal, hier ist die AK, guck mal, hier ist die AWP. Mit einem Kaufmenü, das am Anfang kommt, wo du dir die Waffen dann wirklich kaufst. Mit kompakten Maps, die dann so, wo dann die einzelnen Teile auch direkt Namen bekommen von der Community. Ah, das hier ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich finde jetzt irgendwas. Das hier ist Teppich, dieser Raum, den Teppich. Also sagen wir dann Gegner in Teppich. Man weiß direkt, den Part meinen wir auf dieser Map. Das kenne ich halt voll von den Counter-Strike-Maps. Aber dann hat es dann zusätzlich eben auch diese Handvoll Skills mit jedem dieser Charaktere, die dann aber, also gefühlt sind sie weniger spielentscheidend als halt in sowas wie Overwatch. Dadurch, dass du halt, es passiert immer mal wie in Valorant, dass du um eine Ecke rennst und einfach tot bist. Und das genieße ich sehr. Weil das ist etwas, was ich halt durch Counter-Strike noch sehr, sehr gut kenne. Ich habe halt damals wirklich im Clan und wahnsinnig viel Counter-Strike Source gespielt, war es bei mir.
Sehr schnell tot.
Genau, und da bist du einfach tot, wenn jemand in den Kopf schießt mit der richtigen Waffe, mit den meisten Waffen. Und das ist halt hier nicht ganz so krass wie bei Counter-Strike, aber es ist halt viel, viel krasser als bei den anderen Spielen dieses Genres vor allen Dingen. Und das genieße ich total, diese Präzision, die da gefordert wird, dass ich schleiche jetzt mit der gehaltenen Shift-Taste hier entlang, weil man sonst meine Schritte hört. Ich bin mit gezogenem Messer schneller als mit der Pistole, ganz leicht. All diese Sachen, die ich seit Counter-Strike kaum mehr in einem dieser kompetitiven Spiele gesehen habe, kommen hier vor. Und das mag ich total gern. Ich habe es noch nicht mal ansatzweise genug gespielt, um wirklich ausführlich zu sagen, ob es mir jetzt auch auf langfristig gefallen würde. Aber da hat einfach gerade Riot, die jetzt nicht unbedingt in meinem Kopf bekannt sind als Entwickler, der wahnsinnig kreative neue Ideen zu bieten hat, die vorher noch nie da gewesen sind, ist es ja Valorant auch nicht. Aber im aktuellen Markt ist das wirklich was Besonderes und das finde ich super cool.
Ich möchte mich beschweren, wenn du schon einmal was spielst, was so League of Legends nah ist, dann musst du das doch direkt streamen.
Es tut mir leid.
Damit wir gleich mal so ein bisschen dieser Popularität
abkrebsen
können.
Das stimmt völlig. Das war wirklich nur so ganz so ein spontanes Ding.
Ja, wenn es dir gefällt, dann los, tägliche Streams.
Okay, Fabian.
Täglich 8 Stunden.
Ei, ei, Chef, wir gehen jetzt viral.
Ich finde das übrigens so krass, wir hatten mal so einen Kommentar unter einem Stream, wo wir, ich glaube, 5 Stunden lang ganz viele Spiele durchgegangen sind, wo es auch so hieß, weil wir gesagt haben, oh, so der Mega-Stream, weil das für uns halt voll lang war.
Ja.
Und dann meinte ja einer,
ich weiß, was du meinst.
Total die normale Länge.
Den Kommentar habe ich auch gesehen, ja.
Und die meisten Streamer streamen viel länger.
Ja.
Und das stimmt ja, ist ja einfach so, ne? Und du hattest neulich mit Doom mal so eine ähnliche Zeit hinbekommen, wo du auch sehr lange gestreamt hast. Und ich habe heute Morgen wieder gemerkt, wie fremd mir das ist, als ich so einen Teaser gesehen habe von Maximilian Dude, der gesagt hat, hier unser Road to Xbox Event oder so streamen, 7 bis 22 Uhr.
Ja.
Und ich sage, holy shit.
Ja, das ist halt der Beruf, Tom, ne? Die machen das den
ganzen
Tag.
Ja, es ist so, aber ich kann mir das so schwer vorstellen. Ja. Ich kann mir vorstellen, mehr zu streamen in meinem Beruf, aber nicht nur zu streamen.
Also ganz ehrlich, je mehr ich das mache, desto weniger kann ich es mir vorstellen. Einfach weil diese Doom-Streams sind so fucking anstrengend gewesen. Ich mache das dann 5 Stunden und bin dann aber auch fertig mit der 6 Stunden vielleicht. Danach bin ich dann aber auch tot. Also ich finde das so fucking zehrend, gar nicht unbedingt negativ, ich habe ja voll Spaß daran.
Ja.
Aber wenn ich dann irgendwie 5 Stunden dieses Spiel gespielt habe und ganze Zeit am Reden bin und Chat lese und so und dann ausmache, dann merke ich halt wirklich wie so, bumm. Muss ich für eine Stunde auf dem Sofa liegen und gar nicht mehr reden, einfach um da mal runterzukommen. Da habe ich super Respekt vor, dass halt so lange
zu machen. Und ich meine, da gibt es definitiv Qualitätsunterschiede, weil ich habe ja Spaß daran, ab und zu durch Twitch zu browsen.
Mhm.
Und bei jedem Streamer, bei dem ich einschalte, der einfach nur still mit Resting Bitch Face vor seinem Spiel sitzt und nur alle 5 Minuten was sagt,
ist das ein Callout an meinen Jedi Knight-Kommentar, Tom? den ich während unserer Versus-Folgen aufgenommen habe. Nee.
Ach so, weil du da so wenig sagst. Ja. Nee, das war gar nicht so gemein.
Das war sehr, sehr lustig. Falls ihr das euch gesehen habt, guckt mal die erste Folge von Jedi Knight, weil ihr original am Anfang, also das ist im Zusammenschnitt nicht so lange, aber ich habe halt wirklich literally vergessen zu reden. Und das ist mir eingefallen. Und ich saß halt wirklich am Anfang 3 Minuten oder 5 Minuten in diesem Match nur da und habe mit meinem Resting-Bitch-Face, das ich sehr habe, einfach nur in die Leere gestarrt, was sehr, sehr toll ist. Es gibt noch ein Spiel, was ich gerne erwähnen möchte, weil ich da, also ich letztes Mal darüber geredet habe, noch einen sehr anderen Standard, nämlich Satisfactory. Habe ich ja schon viel darüber geredet. Aber ich habe das, nachdem ich darüber geredet habe, halt nochmal deutlich weitergespielt. Mhm. Und kann jetzt mal auch ein bisschen mehr Kritikpunkte kurz benennen, weil insgesamt war es ja wirklich fast durchgehend begeistert und positiv und nur großartig. Und es passt auch ganz gut, weil es erschien gerade auf Steam im Early Access, hat auch mittlerweile so sehr genaue Verkaufszahlen veröffentlicht und so. Das ganze Community-Management und Marketing darum ist super faszinierend, offen und cool. Jedenfalls erschien es auf Steam, deswegen passt auch in diesen Podcast rein. Und ich habe über diese ersten, also ich bin über die Mitte hinaus so Richtung Endgame. Also ich bin noch nicht im Endgame, ich habe immer noch viele Sachen freizuschalten auch, aber ich bin schon sehr fortgeschritten mittlerweile in der Progression. Und meine Kritikpunkte sind da vor allen Dingen, dass ich jetzt viel zu viel mit Rumreisen beschäftigt bin und dass mir das ein bisschen den Spaß versaut. Und ich glaube, da muss es Lösungen für geben, die ich einfach noch nicht kenne. Denn du hast ja, also um irgendwas abzubauen in Satisfactory, also Erz zu sammeln, womit du dann deine Sachen baust, musst du ja Erzvorkommen finden. Mhm. Und dann schaltest du irgendwann Ölsachen, also musst du Ölvorkommen finden. Und am Anfang sind diese Sachen, die du brauchst, alle in deiner ziemlich unmittelbaren Umgebung.
Dann wird's einfach immer weiter weg.
Genau, wenn du dann nach Öl suchst, ich habe dann von meiner Hauptbasis aus nach Öl gesucht, das war literally ein Kilometer oder 1,5 Kilometer oder so in-game von meiner Basis weg. Das heißt, ich renne da erstmal eine Stunde lang hin, was ja auch nicht so einfach ist. Du musst ja auch, dann hast du ja auch Gegner und so. Also das ist aber ganz cool, dass du dann einfach diese Umgebung erkundest und auf dem Weg dann natürlich auch neue Sachen findest. Aber dann baust du halt da deine Maschinerie hin. Aber irgendwie musst du diese Sachen dann ja auch zurückbringen.
Ich dachte, das machen Fließbänder.
Genau, aber Fließbänder zu bauen, also dauert dann ewig. Weil du kannst die, okay.
Die Infrastruktur, die nötig wäre, das zu transportieren, zu basteln, ist dann auch wieder so eine Mammutaufgabe.
Genau, das ist dann so, das ist wirklich einfach eine Fleißarbeit. Und da ist dann halt auch die Ego-Perspektive natürlich nicht dienlich, weil du kannst halt, also du klickst dann ja einmal, um den Startpunkt zu setzen. Und du kannst halt nicht endlos lange einfach dann zurücklaufen und nochmal klicken, sondern es gibt Maximallängen pro Sektion.
Hast du dann so einen Zickzack versehentlich oder was?
Also das sowieso, ja, keine von denen ist genau gerade, okay. Das ist sowieso der Fall. Aber was halt nervig ist, du klickst halt einmal, rennst dann 5 Sekunden lang zurück, dann bist du auf der Maximallänge angekommen, klickst nochmal, dann musst du nochmal. Und das machst du dann wirklich für 1 Kilometer. Und das dauert dann ewig. Und es gibt dann die Alternativen. Ne? Es gibt dann so zum Beispiel, du kannst du kannst so Fahrzeuge freischalten und dann auch Fahrzeugstationen bauen und dann kannst du auf Fahrzeugstationen die KI automatisch fahren lassen. Also du sagst dann Aufnahmen, KI-Aufnahme aktiviert und fährst dann mit deinem Truck irgendwo entlang bis zu der nächsten Truckstation und lädst dann die Ressource da ab und dann sagst du Aufnahme beenden und dann hat er sich gemerkt, was du gemacht hast und macht das dann ad infinitum genauso, was super cool ist. Aber auch dafür brauchst du dann zum Beispiel Sprit für deine Trucks. Also du musst diese Ladestation mit Sprit versorgen, was du dann wiederum über Fließbänder machst. Ich gerade habe aber gerade erst ja das Öl freigeschaltet. Das heißt, ich bin noch nicht so weit, dass ich schon Benzin daraus machen kann. Das heißt, jetzt gerade müsste ich mit Fließbändern das irgendwie machen. Oder ich müsste mir halt eine zweite Station woanders aufbauen und das nicht mehr.
Gibt's nicht Katapulte oder so?
Ja, gibt's, aber nur, die liefern nur dich. Aber lustig, das gibt's tatsächlich. Du kannst dich selbst durch die Gegend schießen.
So Ölfässer.
Das wäre cool.
Volles Hazard.
Also da gerade, ich bin mir sicher, da muss es irgendeinen Trick geben, weil dieses Endgame besteht ja daraus, dass du extreme Weiten auch zurücklegst und da gibt's ja Leute, die unglaubliche Sachen bauen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die das machen, indem die einfach 500 Fließbänder von Hand in stundenlanger Kleinarbeit setzen.
Vielleicht.
Wenn ihr da eine Idee habt, gerne mal kommunizieren.
Vielleicht musst du einfach nebenbei auf Spotify Low Roar anmachen und dann fühlt sich normal.
Oh, das stimmt so sehr, Tom. Das ist so fucking wahr, dass das einfach die Lösung wäre. Naja, noch ein kleiner Death Stranding Call. Ich denke auch, dass es mittlerweile auf PC gibt. Ich glaube, wir werden durch,
ja, das
oder?
Das ist cool. Mhm. Ja, genau.
Das war eine ausgewählte, ein ausgewählter ja, Rückblick auf das bisherige Halbjahr.
Wir wollten nicht über alles reden.
Genau, ich hab halt eine Liste mit so ziemlich allem Relevanten hier stehen, falls irgendwie noch was eingefallen ist und so. Aber wir haben da jetzt, finde ich, über einen sehr schönen Querschnitt gesprochen, den ihr vielleicht noch erweitern könnt mit euren Kommentaren. Falls ihr irgendwie ein Spiel habt, wo ihr sagt, darüber habt ihr noch gar nicht geredet. Vielleicht, das kann ich mal kurz erwähnen, was mir wieder eingefallen ist. Death Come True ist ja erschienen, das FMV-Game vom Macher von Danganronpa. Das ist vor ein paar Wochen erschienen. Das ist so ein Ding, was ich unbedingt noch nachholen will und nachholen muss. Soll auch nicht so lang sein und klingt für mich sehr, sehr spannend, aber darüber haben wir jetzt zum Beispiel deswegen nicht geredet. Falls ihr Erweiterungen habt, Erwähnungen habt, die wir bisher noch nicht erwähnt haben, oh mein Gott, tut mir leid, es ist das Ende des Podcasts. Schreibt es gerne in die
Danke
Kommentare.
Danke für euren Support.
Danke für euren Support. Danke schon dazu, wenn ich rette es. Wir hören uns nächste oder in 2 Wochen wieder oder nächste Woche im regulären Podcast. Genau. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.
Bis dann.
Und tschüss.